Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir eine ganz besondere Quelle auf dem Tisch, die du uns geschickt hast, das offizielle Wahlprogramm der Alternative für Deutschland von 2021. Und das ist ein ziemlicher Brocken, über 200 Seiten. Unsere Mission ist es, da gemeinsam durchzugehen und die zentralen Ideen, die das Dokument prägen, so ein bisschen herauszuschälen. Und nur zur Einordnung. Wir schauen uns das hier rein als Quelle an. Es geht uns nicht darum, das gut oder schlecht zu finden, sondern, naja, einfach nur zu verstehen, was da eigentlich drin steht. Okay, lass uns das mal auseinandernehmen.
Absolut. Und bei dem Umfang ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir das in ein paar große Themenblöcke sortiert haben, um da nicht den Überblick zu verlieren. Was man aber, finde ich, schnell merkt, ist, dass all diese Blöcke, also ob es jetzt um den Staat geht, um Europa oder die Familie, die werden eigentlich durch eine einzige große Idee zusammengehalten. Man könnte es vielleicht die Idee der Restauration nennen. Das ganze Programm liest sich wie der Versuch, eine als verloren empfundene Ordnung wiederherzustellen. Also eine ganz bestimmte Vorstellung von Demokratie, von nationaler Souveränität, von Kultur und ja sogar von der Familie.
Das ist ein super Leitgedanke für unsere Analyse. Restauration. Fangen wir doch mal da an, wo das Programm selbst anfängt. Beim Staat und der Demokratie. Der erste Eindruck ist ja eine Fundamentalkritik am Bestehenden. Da ist die Rede von Verfassungsbruch durch die Regierung, von entmachteten Parlamenten, also ein sehr düsteres Bild, das da gezeichnet wird.
Ja, ein Bild, das ein tiefes Misstrauen gegenüber der repräsentativen Demokratie, also dem System, wie wir es kennen, offenlegt. Und aus dieser Diagnose leitet das Programm eine ziemlich radikale Therapie ab. Und das ist die direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild. Das wird zur absoluten Kernforderung. Im Programm steht, Volksabstimmungen seien ein, Zitat, nicht verhandelbarer Inhalt jeglicher Koalitionsvereinbarungen.
Das Volk soll also direkt über alles Wichtige entscheiden? Gesetze, Verfassungsänderungen, internationale Verträge?
Genau.
Dazu gibt es ja dieses eine Zitat, das die ganze Haltung eigentlich auf den Punkt bringt. In Schicksalsfragen der Nation entscheiden Bürger weitsichtiger, friedfertiger und gemeinwohlorientierter als Berufspolitiker. Das ist schon eine ziemliche Ansage.
Eine totale Ansage an das gesamte politische Personal. Und es bleibt ja nicht bei der Forderung nach Volksabstimmungen. Dieser Gedanke, also die Macht der Berufspolitiker und Institutionen zu brechen, der zieht sich durch das ganze erste Kapitel. Das ist ein ganzes Paket an Vorschlägen, das auf einen kompletten Umbau des Systems abzielt. Also Parteistiftungen sollen kein staatliches Geld mehr bekommen. Der Bundestag soll mal eben halbiert werden.
Halbiert? Wow.
Ja. Und Kanzler und Minister sollen nicht mehr gleichzeitig Abgeordnete sein dürfen, um die Gewaltenteilung zu schärfen.
Moment, da will ich kurz einhaken. Amtszeitbegrenzungen für Kanzler und Abgeordnete werden ja auch gefordert, eben um dieses Berufspolitikertum zu beenden. Wenn man das alles zusammennimmt, kleineres Parlament, direkte Demokratie, weniger Macht für Parteien, Trennung von Amt und Mandat, was ist das für ein Staatsbild, das da am Ende entsteht?
Es ist die Vision eines Staates, in dem die gewählten Repräsentanten primär als Verwalter des Volkswillens agieren, nicht als eigenständige Entscheidungsträger. Die Macht soll so weit wie möglich zurück zum Volk verlagert werden, das dann über Sachfragen direkt entscheidet. Die Rolle der Parteien und der Parlamente wird ganz bewusst geschwächt. Sogar die Justiz soll entpolitisiert werden, indem der Einfluss der Parteien auf die Richterernennung beendet wird. Es ist der Versuch, eine als korrumpiert und abgehoben empfundene politische Klasse durch direkt demokratische Mechanismen zu ersetzen. Im Grunde die Restauration einer idealisierten Form von
Volkssouveränität.
Exakt, von Volkssouveränität.
Okay, diese Idee der Restauration von Souveränität, also die Macht vom großen Abstrakten zurück zum vermeintlich direkten Greifbaren zu holen, das ist ja eine perfekte Brücke zum nächsten großen Thema, Europa. Denn hier wird ja dieselbe Logik nur auf einer größeren Ebene angewendet.
Exakt. Das Programm lehnt die Europäische Union in ihrer jetzigen Form fundamental ab. Sie wird als undemokratischer, zentralistischer Superstaat beschrieben, der die nationale Souveränität systematisch aushöhlt. Die Alternative dazu ist ein Europa der Vaterländer.
Also ein lockerer Bund von souveränen Nationalstaaten.
Genau. Die wirtschaftlich kooperieren, aber politisch komplett eigenständig bleiben sollen.
Und das mündet dann in der wohlbekanntesten Forderung, dem Dexit. Ich zitiere das mal direkt.
Wir halten einen Austritt Deutschlands aus der EU und die Gründung einer neuen europäischen Wirtschafts- und Interessensgemeinschaft für notwendig. Sie wollen also raus, aber gleichzeitig eine neue Gemeinschaft gründen. Das klingt auf den ersten Blick wie ein Widerspruch. Was ist da der entscheidende Unterschied aus Sicht des Programms?
Der entscheidende Unterschied ist die Souveränität. Die heutige EU wird als politische Union gesehen, also mit eigenen Institutionen, einem Parlament, einem Gerichtshof, die über den Nationalstaaten stehen. Die geforderte neue Gemeinschaft wäre rein wirtschaftlich und zwischenstaatlich.
Verstehe.
Keine gemeinsame Gesetzgebung, keine politische Integration, keine Abgabe von Hoheitsrechten. Es geht darum, die Vorteile eines gemeinsamen Marktes zu nutzen, ohne die politische Kontrolle abzugeben. Und das Herzstück dieser Souveränität ist die Währung.
Ja, der Euro. Der wird im Programm ja quasi für tot erklärt. Er sei eine Transferunion, die Deutschland zwingt, für die Schulden anderer Länder zu haften. Die logische Konsequenz ist dann die Forderung nach der Wiedereinführung einer nationalen Währung, also der D-Mark.
Richtig. Und damit verbunden ist die Forderung, die Nullzinspolitik der EZB zu beenden, die als Enteignung der Sparer gebrandmarkt wird. Auch hier wieder der gleiche Gedanke. Die Kontrolle über die Geldpolitik soll zurück nach Deutschland geholt werden, weg von einer supranationalen Institution in Frankfurt. Es geht um die Restauration der nationalen Währungshoheit.
Und in diesem Zusammenhang gibt es eine Forderung, die ich besonders bemerkenswert finde, weil sie so symbolisch ist. Das gesamte deutsche Staatsgold soll aus dem Ausland zurückgeholt werden. Das hat ja ökonomisch vielleicht gar nicht die größte Relevanz, aber es passt perfekt in dieses Narrativ, oder?
Absolut. Das ist pure Symbolpolitik, aber extrem wirkungsvoll im Rahmen dieser Erzählung. Das Gold ist ein greifbares physisches Symbol für nationalen Reichtum und Unabhängigkeit. Es aus den Tresoren in New York oder London heimzuholen, ist der ultimative Akt der Restauration nationaler Kontrolle über die eigenen Vermögenswerte. Es sagt: Wir sind niemandem mehr verpflichtet. Wir haben unser Schicksal und unser Gold wieder in der eigenen Hand.
Okay, dieser Fokus auf nationale Souveränität und die Abgrenzung nach außen, den wir jetzt beim Staat und bei Europa gesehen haben, der hat ja eine logische Entsprechung im Inneren bei der Frage, wie die Gesellschaft aussehen soll. Das bringt uns zu den Themen Identität, Kultur und Migration. Und hier wird der Ton, finde ich, noch einmal deutlich schärfer.
Ja, denn hier geht es um den Kern dessen, was die Nation ausmachen soll. Das Programm stellt das Konzept einer deutschen Leitkultur gegen das, was es als Multikulturalismus ablehnt. Das ist die Idee, dass es eine dominante, historisch gewachsene Kultur gibt, an der sich alles andere zu orientieren hat. Im Zentrum davon steht die deutsche Sprache, die als Zentrum unserer Identität, sogar als Staatssprache im Grundgesetz verankert werden soll.
Und dieser Kulturbegriff wird dann ja sehr, sehr konkret auf eine Religion bezogen, den Islam. Das Programm formuliert da eine grundsätzliche Unvereinbarkeit. Es heißt, der Islam, soweit er einen Herrschaftsanspruch erhebe, passe nicht zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das ist eine sehr weitreichende Aussage.
Das ist es, und daraus werden dann ganz konkrete und wirklich tiefgreifende Forderungen für das öffentliche Leben abgeleitet. Keine Finanzierung von Moscheen aus dem Ausland. Kein Status als Körperschaft öffentlichen Rechts für islamische Organisationen. Keine Minarette und kein Muezzinuf. Die werden als sicht- und hörbare Symbole eines religiösen Herrschaftsanspruchs interpretiert und abgelehnt. Und dann die persönlichen Verbote. Keine Burka oder Niqab in der Öffentlichkeit und ein generelles Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst und an Schulen.
Wow, das ist im Grunde der Versuch, die Sichtbarkeit des Islam im öffentlichen Raum massiv zurückzudrängen. Man kann hier wieder von einer Restauration sprechen, oder? Die Wiederherstellung eines als, naja, traditionell und homogen empfundenen kulturellen und religiösen Erscheinungsbildes der Gesellschaft.
Genau das ist der Gedanke. Und er führt nahtlos zum Thema Migration und Asyl. Die Politik seit 2015 wird als Ursache für unlösbare Folgeprobleme dargestellt, von Kriminalität bis zu Kosten. Die vorgeschlagene Lösung ist eine komplette Kehrtwende, orientiert am australischen oder japanischen Modell, die im Kern auf maximale Abschottung abzielt.
Was heißt das konkret? Die Kernpunkte sind ja, Hilfe soll primär vor Ort geleistet werden, nicht durch Aufnahme in Deutschland. Asylanträge sollen direkt an der Grenze abgewiesen werden können. Und eine Abschiebeoffensive soll die Zahl ausreisepflichtiger Personen drastisch senken.
Und der vielleicht entscheidendste Punkt betrifft die Staatsbürgerschaft. Das Programm will zurück zum Abstammungsprinzip. Das heißt, Deutscher ist in erster Linie, wer deutsche Eltern hat, nicht wer in Deutschland geboren wird. Das ist eine fundamentale Abkehr vom geltenden Recht und zementiert die Idee einer ethnisch-kulturell definierten Gemeinschaft. Es geht darum, die Kontrolle darüber, wer zur Nation gehört, als zentrale staatliche Aufgabe wiederzugewinnen und nach sehr engen Kriterien zu definieren.
Also, wenn wir das jetzt zusammenfassen. Wir haben den Ruf nach Restauration der Volkssouveränität gegenüber den Politikern, der nationalen Souveränität gegenüber Europa und der kulturellen Souveränität gegenüber Einwanderung und dem Islam. Bleibt noch der vierte große Block. Wirtschaft, Soziales und Familie. Passt er auch in dieses Muster?
Auf den ersten Blick wirkt er anders. Eher klassisch liberal-konservativ. Aber bei genauerem Hinsehen findet sich auch hier der Restaurationsgedanke. Das Programm bekennt sich zwar zur sozialen Marktwirtschaft, kritisiert aber scharf, was es als sozialistische Industriepolitik bezeichnet. Gemeint ist damit vor allem die Klima- und Energiepolitik. Dem Green Deal der EU wird ein eigener Blue Deal entgegengesetzt.
Ah ja, der Blue Deal. Was verbirgt sich dahinter?
Im Kern ist es die Forderung nach einer Rückbesinnung auf klassische deutsche Ingenieurskunst und Technologieführerschaft. Also vor allem in den MINT-Fächern frei von dem, was als Klimaideologie angesehen wird. Es ist sozusagen die Restauration eines Modells von Industriepolitik, das auf Kernenergie und Verbrennungsmotor setzt und staatliche Eingriffe zur ökologischen Transformation ablehnt. Und das wird dann flankiert von einem radikalen Steuerkonzept.
Genau, das wollte ich ansprechen. Die Forderungen sind ja massiv. Abschaffung der Erbschaftssteuer, der Grundsteuer, der Grunderwerbssteuer für selbstgenutztes Eigentum und des Soli. Das würde den Staat ja um riesige Einnahmen bringen. Was ist die Philosophie dahinter?
Die Philosophie ist, den Staat massiv zurückzudrängen und das Privateigentum zu stärken. Es ist die Vision einer Gesellschaft von Eigentümern, die möglichst wenig von ihrem Vermögen an den Staat abgeben. Auch das ist eine Form der Restauration. Die Wiederherstellung eines Zustands, in dem der Staat weniger umverteilt und der Einzelne mehr Kontrolle über sein Vermögen hat. Und dieser Gedanke, die Verantwortung vom Staat zurück zum Privaten zu verlagern, der zeigt sich am allerdeutlichsten in der Familienpolitik.
Ja, das ist ein wirklich spannender Punkt. Die Familie wird als Lösung für die demografische Katastrophe inszeniert. Und sie wird ganz klar als Gemeinschaft aus Vater, Mutter und Kindern definiert. Und die finanziellen Anreize, die da vorgeschlagen werden, sind enorm. Eine Rückzahlung von 20.000 Euro aus den Rentenbeiträgen für jedes Kind, ein Ehestartkredit, der mit der Geburt von Kindern getilgt wird, das ist ja ein direkter, massiver finanzieller Anreiz, eine traditionelle Familie zu gründen und Kinder zu bekommen.
Oh, das ist der Schlüssel. Das verbindet die Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik. Indem man die traditionelle Familie massiv finanziell fördert, stärkt man sie als primäres soziales Netz. Das entlastet potenziell die staatlichen Sozialsysteme. Es ist der Versuch, eine als natürlich und überlegen angesehene soziale Ordnung, eben die traditionelle Familie, wiederherzustellen und sie zur zentralen Säule der Gesellschaft zu machen. Und im Gegenzug wird alles, was diesem Bild widerspricht, scharf abgelehnt.
Du meinst die Ablehnung der sogenannten Gender-Ideologie.
Titel für Gender Studies an Universitäten. Frauenquoten werden als leistungsfeindlich und diskriminierend bezeichnet. Hier wird ganz bewusst ein konservatives, traditionelles Familien- und Gesellschaftsbild gegen das gestellt, was als moderner, ideologischer Zeitgeist wahrgenommen wird. Es ist die kulturelle Restauration im kleinsten, aber wichtigsten Baustein der Gesellschaft, der Familie.
Puh, okay. Wenn wir jetzt einen Schritt zurücktreten und uns das Gesamtbild ansehen, das dieses Programm zeichnet, dein Leitgedanke der Restauration scheint wirklich alles zu durchdringen.
Ja, es ist erstaunlich tolles Talent. Es ist die Vision eines tiefgreifenden Umbaus, der in allen Bereichen auf die Wiederherstellung eines früheren, als ideal empfundenen Zustands abzielt. Erstens die Restauration der direkten Demokratie anstelle der repräsentativen. Zweitens die Restauration des souveränen Nationalstaats anstelle der europäischen Integration. Drittens die Restauration einer kulturell homogenen Leitkultur anstelle einer multikulturellen Gesellschaft.
Und viertens die Restauration der traditionellen Familie und einer eigentumsbasierten Wirtschaft anstelle des als bevormundend empfundenen Sozial- und Steuerstaats.
Das fasst es wirklich gut zusammen. Es ist kein Programm der kleinen Korrekturen, sondern ein Entwurf für ein fundamental anderes Land.
Absolut. Und das wirft eine wirklich spannende Frage auf, über die du vielleicht noch nachdenken möchtest. Dieses Programm entwirft ja nicht nur eine Reihe von politischen Maßnahmen, sondern eine komplette Gegenerzählung zur Gegenwart. Es stellt die Realitäten des 21. Jahrhunderts, Globalisierung, europäische Integration, gesellschaftliche Vielfalt nicht nur in Frage, sondern will sie aktiv zurückdrehen. Die zentrale Frage, die dieses Dokument also am Ende stellt, ist: Wie verhält sich diese Vision eines in sich geschlossenen, kulturell definierten und souveränen Nationalstaats zur vernetzten und komplexen Welt, in der wir heute leben? Ist es ein realistischer Gegenentwurf oder der Versuch, eine Vergangenheit wiederzubeleben, die es so vielleicht nie gegeben hat?